Es ist nicht, dass ich mich von Ihnen unterscheiden will, wenn ich in besseren, von Anfang an meinigen Kleidern herumgehe und darauf halte, irgendwo zu wohnen. Ich bin nicht so weit. Ich habe nicht das Herz zu Ihrem Leben. Wenn mir der Arm einginge, ich glaube, ich versteckte ihn. Sie aber, ich weiß nicht, wer sie sonst war, sie erschien jeden Tag vor den Terrassen der Kaffeehäuser, und obwohl es sehr schwer war für sie, den Mantel abzutun und sich aus dem unklaren Zeug und Unterzeug herauszuziehen, sie scheute der Mühe nicht und tat ab und zog aus so lange, dass man's kaum mehr erwarten konnte. Und dann stand sie vor uns, bescheiden, mit ihrem dürren, verkümmerten Stück, und man sah, dass es rar war. Nein, es ist nicht, dass ich mich von Ihnen unterscheiden will. Aber ich überhübe mich, wollte ich Ihnen gleich sein. Ich bin es nicht. Ich hätte weder Ihre Stärke noch Ihr Maß. Ich ernähre mich, und so bin ich von Mahlzeit zu Mahlzeit völlig geheimnislos. Sie aber erhalten sich fast wie Ewige. Sie stehen an ihren täglichen Ecken, auch im November, und schreien nicht vor Winter. Der Nebel kommt und macht sie undeutlich und ungewiss. Sie sind gleichwohl. Ich war verreist, ich war krank, vieles ist mir vergangen, Sie aber sind nicht gestorben. Ich weiß ja nicht einmal, wie es möglich ist, dass die Schulkinder aufstehen in den Kammern voll grau riechender Kälte, wer sie bestärkt, die überstürzten Skelettchen, dass sie hinauslaufen in die erwachsene Stadt, in die trübe Neige der Nacht, in den ewigen Schultag, immer noch klein, immer voll Vorgefühl, immer verspätet. Ich habe keine Vorstellung von der Menge Beistand, die fortwährend verbraucht wird. Diese Stadt ist voll von solchen, die langsam zu ihnen hinabgleiten. Die meisten sträuben sich erst. Aber dann gibt es diese verblichenen, alternden Mädchen, die sich fortwährend ohne Widerstand hinüberlassen, starke, im Innersten Ungebrauchte, die nie geliebt worden sind. Vielleicht meinst du, mein Gott, dass ich alles lassen soll und sie lieben. Oder warum wird es mir so schwer, ihnen nicht nachzugehen, wenn sie mich überholen? Warum erfinde ich auf einmal die süßesten, nächtlichsten Worte? Und meine Stimme steht sanft in mir zwischen Kehle und Herz. Warum stelle ich mir vor, wie ich sie unsäglich vorsichtig an meinen Atem halten würde, diese Puppen, mit denen das Leben gespielt hat, ihnen Frühling um Frühling für nichts und wieder nichts die Arme auseinanderschlagend, bis sie locker wurden in den Schultern. Sie sind nie sehr hoch von einer Hoffnung gefallen, so sind sie nicht zerbrochen, aber abgeschlagen sind sie und schon dem Leben zu schlecht. Nur verlorene Katzen kommen abends zu ihnen in die Kammer und zerkratzen sie heimlich und schlafen auf ihnen. Manchmal folge ich einer zwei Gassen weit. Sie gehen an den Häusern hin, fortwährend kommen Menschen, die sie verdecken. Sie schwinden hinter ihnen weiter wie nichts. Und doch, ich weiß, wenn einer nun versuchte, sie lieb zu haben, so wären sie schwer an ihm wie zu weit gegangene, die aufhören zu gehen. Ich glaube nur Jesus ertrüge sie, der noch das Auferstehen in allen Gliedern hat. Aber ihm liegt nichts an ihnen. Nur die Liebenden verführen ihn, nicht die, die warten mit einem kleinen Talent zur Geliebten, wie mit einer kalten Lampe. Ich weiß, wenn ich zum Äußersten bestimmt bin, so wird es mir nichts helfen, dass ich mich verstelle in meinen besseren Kleidern. Glitt er nicht mitten im Königtum unter die Letzten? Er, der statt aufzusteigen, hinabsank bis auf den Grund? Es ist wahr, ich habe zu Zeiten an die anderen Könige geglaubt, obwohl die Parke nichts mehr beweisen. Aber es ist Nacht, es ist Winter, ich friere, ich glaube an ihn. Denn die Herrlichkeit ist nur ein Augenblick, und wir haben nie etwas Längeres gesehen als das Elend. Der König aber soll dauern. Ist nicht dieser der Einzige, der sich erhielt unter seinem Wahnsinn, wie Wachsblumen unter einem Glassturz? Für die anderen beteten sie in den Kirchen um langes Leben. Von ihm aber verlangte der Kanzler Jean-Charlier Gerson, dass er ewig sei. Und das war damals, als er schon der Dürftigste war, schlecht und von schierer Armut, trotz seiner Krone. Das war damals, als von Zeit zu Zeit Männer fremdlings mit geschwärztem Gesicht ihn in seinem Bette überfielen, um ihm das in die schweren hineingefaulte Hemde abzureißen, das er schon längst für sich selber hielt. Es war verdunkelt im Zimmer, und sie zerrten unter seinen steifen Armen die mürben Fetzen weg, wie sie sie griffen. Dann leuchtete einer vor, und da erst entdeckten sie die jäsige Wunde auf seiner Brust, in die das eiserne Amulett eingesunken war, weil er es jede Nacht an sich presste mit aller Kraft seiner Inbrunst. Nun stand es tief in ihm, fürchterlich kostbar, in einem Perlensaum von Eiter, wie ein wundertuender Rest in der Mulde eines Reliquärs. Man hatte harte Handlanger ausgesucht, aber sie waren nicht ekelfest, wenn die Würmer, gestört, nach ihnen herüberstanden aus dem flandrischen Barchent und aus den Falten abgefallen, sich irgendwo an ihren Ärmeln aufzogen. Es war ohne Zweifel schlimmer geworden mit ihm seit den Tagen der Parva Regina, denn sie hatte doch noch bei ihm liegen mögen, jung und klar, wie sie war. Dann war sie gestorben. Und nun hatte keiner mehr gewagt, eine Beischläferin an dieses Aas anzubetten. Sie hatte die Worte und Zärtlichkeiten nicht hinterlassen, mit denen der König zu mildern war. So drang niemand mehr durch dieses Geistes Verwilderung. Niemand half ihm aus den Schluchten seiner Seele. Niemand begriff es, wenn er selbst plötzlich heraustrat mit dem runden Blick eines Tiers, das auf die Weide geht. Wenn er dann das beschäftigte Gesicht Juvenals erkannte, so fiel ihm das Reich ein, wie es zuletzt gewesen war, und er wollte nachholen, was er versäumt hatte. Aber es lag an den Ereignissen jener Zeitläufte, dass sie nicht schonend beizubringen waren. Wo etwas geschah, da geschah es mit seiner ganzen Schwere und war wie aus einem Stück, wenn man es sagte. Oder was war davon abzuziehen, dass sein Bruder ermordet war? Dass gestern Valentina Visconti, die er immer seine liebe Schwester nannte, vor ihm gekniet hatte, lauter Witwenschwarz weghebend von des entstellten Antlitzes Klage und Anklage. Und heute stand stundenlang ein zäher, rediger Anwalt da und bewies das Recht des fürstlichen Mordgebers so lange, bis das Verbrechen durchscheinend wurde und als wollte es Licht in den Himmel fahren. Und gerecht sein hieß, allen Recht geben. Denn Valentina von Orléans starb Kummers, obwohl man ihr Rache versprach. Und was half es, dem burgundischen Herzog zu verzeihen und wieder zu verzeihen? Über den war die finstere Brunst der Verzweiflung gekommen, so dass er schon seit Wochen tief im Walde von Argilly wohnte in einem Zelt und behauptete, nachts die Hirsche schreien hören zu müssen zu seiner Erleichterung. Wenn man dann das alles bedacht hatte, immer wieder bis ans Ende, kurz wie es war, so begehrte das Volk einen zu sehen, und es sah einen, ratlos. Aber das Volk freute sich des Anblicks. Es begriff, dass dies der König sei, dieser Stille, dieser Geduldige, der nur da war, um es zuzulassen, dass Gott über ihn weghandelte in seiner späten Ungeduld. In diesen aufgeklärten Augenblicken auf dem Balkon seines Hotels von Saint-Paul ahnte der König vielleicht seinen heimlichen Fortschritt. Der Tag von Rosbeke fiel ihm ein, als sein Oheim von Berry ihn an der Hand genommen hatte, um ihn hinzuführen vor seinen ersten fertigen Sieg. Da überschaute er in dem merkwürdig langhellen Novembertag die Massen der Genter, so wie sie sich erwürgt hatten mit ihrer eigenen Enge, da man gegen sie angeritten war von allen Seiten. Ineinander gewunden wie ein ungeheures Gehirn lagen sie da in den Haufen, zu denen sie sich selber zusammengebunden hatten, um dicht zu sein. Die Luft ging einem weg, wenn man da und dort ihre erstickten Gesichter sah. Man konnte es nicht lassen, sich vorzustellen, dass sie weit über diesen vor Gedränge noch stehenden Leichen verdrängt worden sei durch den plötzlichen Austritt so vieler verzweifelter Seelen. Dies hatte man ihm eingeprägt als den Anfang seines Ruhms. Und er hatte es behalten. Aber wenn das damals der Triumph des Todes war, So war dieses, dass er hier stand auf seinen schwachen Knien, aufrecht in allen diesen Augen, das Mysterium der Liebe. An den anderen hatte er gesehen, dass man jenes Schlachtfeld begreifen konnte, so ungeheuer es war. Dies hier wollte nicht begriffen sein. Es war genauso wunderbar wie einst der Hirsch mit dem goldenen Halsband im Wald von Senlis. Nur, dass er jetzt selber die Erscheinung war, und andere waren versunken im Anschauen. Und er zweifelte nicht, dass sie atemlos waren und von derselben weiten Erwartung, wie sie einmal ihn an jenem jünglinglichen Jagdtag überfiel, als das stille Gesicht äugend aus den Zweigen trat. Das Geheimnis seiner Sichtbarkeit verbreitete sich über seine sanfte Gestalt. Er rührte sich nicht, aus Scheu zu vergehen. Das dünne Lächeln auf seinem breiten, einfachen Gesicht nahm eine natürliche Dauer an, wie bei steinernen Heiligen, und bemühte ihn nicht. So hielt er sich hin, und es war einer jener Augenblicke, die die Ewigkeit sind, in Verkürzungen gesehen. Die Menge ertrug es kaum. Gestärkt, von unerschöpflich vermehrter Tröstung gespeist, durchbrach sie die Stille mit dem Aufschrei der Freude. Aber oben auf dem Balkon war nur noch Juvenal der Sursin, und er rief in die nächste Beruhigung hinein, dass der König Rue Saint-Denis kommen würde, zu der Passionsbrüderschaft, die Mysterien sehen. Zu solchen Tagen war der König voll milden Bewusstseins. Hätte ein Maler jener Zeit einen Anhalt gesucht für das Dasein im Paradiese, er hätte kein vollkommeneres Vorbild finden können als des Königs gestillte Figur, wie sie in einem der hohen Fenster des Louvre stand unter dem Sturz ihrer Schultern. Er blätterte in dem kleinen Buch der Christine de Pizan, das »Der Weg des langen Lernens« heißt und das ihm gewidmet war. Er las nicht die gelehrten Streitreden jenes allegorischen Parlaments, das sich vorgesetzt hatte, den Fürsten ausfindig zu machen, der würdig sei, über die Welt zu herrschen. Das Buch schlug sich ihm immer an den einfachsten Stellen auf, wo von dem Herzen die Rede war, das 13 Jahre lang wie ein Kolben über dem Schmerzfeuer nur dazu gedient hatte, das Wasser der Bitternis für die Augen zu destillieren. Er begriff, dass die wahre Konsolation erst begann, wenn das Glück vergangen genug und für immer vorüber war. Nichts war ihm näher als dieser Trost. Und während sein Blick scheinbar die Brücke drüben umfasste, liebte er es, durch dieses von der starken Cumea zu großen Wegen ergriffene Herz die Welt zu sehen, die damalige, die gewagten Meere, fremdtürmige Städte, zugehalten vom Andruck der Weiten, der gesammelten Gebirge ekstatische Einsamkeit und die in fürchtigem Zweifel erforschten Himmel, die sich erst schlossen, wie eines Saugkindes Hirnschale. Aber wenn jemand eintrat, so erschrak er, und langsam beschlug sich sein Geist. Er gab zu, dass man ihn vom Fenster fortführte und ihn beschäftigte. Sie hatten ihm die Gewohnheit beigebracht, stundenlang über Abbildungen zu verweilen, und er war es zufrieden. Nur kränkte es ihn, dass man im Blättern niemals mehrere Bilder vor sich behielt und dass sie in den Folianten festsaßen, so dass man sie nicht untereinander bewegen konnte. Da hatte sich jemand eines Spiels Karten erinnert, das völlig in Vergessenheit geraten war, und der König nahm den in Gunst, der es ihm brachte. So sehr waren diese Kartons nach seinem Herzen, die bunt waren und einzeln beweglich und voller Figur. Und während das Kartenspielen unter den Hofleuten in Mode kam, saß der König in seiner Bibliothek und spielte allein. Genau wie er nun zwei Könige nebeneinander aufschlug, so hatte Gott neulich ihn und den Kaiser Wenzel zusammengetan. Manchmal starb eine Königin, dann legte er ein Herz Ass auf sie. Das war wie ein Grabstein. Es wunderte ihn nicht, dass es in diesem Spiel mehrere Päpste gab. Er richtete Rom ein, drüben am Rande des Tisches, und hier, unter seiner Rechten, war Avignon. Rom war ihm gleichgültig. Er stellte es sich aus irgendeinem Grunde rund vor und bestand nicht weiter darauf. Aber Avignon kannte er. Und kaum dachte er es, So wiederholte seine Erinnerung den hohen hermetischen Palast und überanstrengte sich. Er schloss die Augen und musste tief Atem holen. Er fürchtete, bös zu träumen nächste Nacht. Im Ganzen aber war es wirklich eine beruhigende Beschäftigung, und sie hatten recht, ihn immer wieder darauf zu bringen. Solche Stunden befestigten ihn in der Ansicht, dass er der König sei, König Karl der VI. Das will nicht sagen, dass er sich übertrieb. Weit von ihm war die Meinung, mehr zu sein als so ein Blatt. Aber die Gewissheit bestärkte sich in ihm, dass auch er eine bestimmte Karte sei, vielleicht eine schlechte, eine zornig ausgespielte, die immer verlor, aber immer die gleiche, aber nie eine andere. Und doch, wenn eine Woche so hingegangen war in gleichmäßiger Selbstbestätigung, so wurde ihm enge in ihm. Die Haut spannte ihn um die Stirn und im Nacken, als empfände er auf einmal seinen zu deutlichen Kontur. Niemand wusste, welcher Versuchung er nachgab, wenn er dann nach den Mysterien fragte und nicht erwarten konnte, dass sie begännen. Und war es einmal soweit, so wohnte er mehr rue Saint-Denis als in seinem Hotel von Saint-Paul. Es war das Verhängnisvolle dieser dargestellten Gedichte, dass sie sich immerfort ergänzten und erweiterten und zu Zehntausenden von Versen anwuchsen, so dass die Zeit in ihnen schließlich die wirkliche war. Etwa so, als machte man einen Globus im Maßstab der Erde. Die hohle Estrade, unter der die Hölle war und über der, an einen Pfeiler angebaut, das geländerlose Gerüst eines Balkons das Niveau des Paradieses bedeutete, trug nur noch dazu bei, die Täuschung zu verringern. Denn dieses Jahrhundert hatte in der Tat Himmel und Hölle irdisch gemacht. Es lebte aus den Kräften beider, um sich zu überstehen. Es waren die Tage jener avignonesischen Christenheit, die sich vor einem Menschenalter um Johann den 22. zusammengezogen hatte, mit so viel unwillkürlicher Zuflucht, dass an dem Platze seines Pontifikats, gleich nach ihm, die Masse dieses Palastes entstanden war, verschlossen und schwer, wie ein äußerster Notleib für die wohnlose Seele aller. Er selbst aber, der kleine, leichte, geistige Greis, wohnte noch im Offenen. Während er, kaum angekommen, ohne Aufschub nach allen Seiten hin, rasch und knapp zu handeln begann, standen die Schüsseln mit Gift gewürzt auf seiner Tafel. Der erste Becher musste immer weggeschüttet werden, denn das Stück Einhorn war missfarbig, wenn es der Mundkämmerer daraus zurückzog. Ratlos, nicht wissend, wo er sie verbergen sollte, trug der 70-Jährige die Wachsbildnisse herum, die man von ihm gemacht hatte, um ihn darin zu verderben. Und er ritzte sich an den langen Nadeln, mit denen sie durchstochen waren. Man konnte sie einschmelzen. Doch so hatte er sich schon an diesen heimlichen Simulakern entsetzt, dass er gegen seinen starken Willen mehrmals den Gedanken formte, er könnte sich selbst damit tödlich sein und hinschwinden wie das Wachs am Feuer. Sein verminderter Körper wurde nur noch trockener vom Grausen und dauerhafter. Aber nun wagte man sich an den Körper seines Reichs. Von Granada aus waren die Juden angestiftet worden, alle Christlichen zu vertilgen. Und diesmal hatten sie sich furchtbarere Vollzieher erkauft.